meine Wind und er seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Ärger, und wären wir um den Rock. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste, ob der Dünnste oder der Fette.
Ja. Hallo, Jedan Ferscht ist zurück nach einer unfreiwilligen Pause. Ich habe, ohne böse Absicht, es gab so viele Dinge, die mich umgetrieben haben. Und am Ende muss man sagen, vielleicht ist es tatsächlich auch ein bisschen die aktuelle Gesamtsituation, in der sich ja so viele Dinge überschlagen und wo ich vielleicht auch ein bisschen den Fokus hier auf Neuwied verloren habe. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als vor wenigen Tagen jemand auf mich zukam und sagte, hier ist ein Projekt, das hätte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Und obwohl ich heute die Zeit auch nicht habe, und eigentlich wollten wir schon vorige Woche, da habe ich sogar vergessen, den Termin rechtzeitig abzusagen, beziehungsweise wieder zuzusagen, aber ihr wisst euch ja auch ganz gut zu helfen. Heute bin ich jedenfalls hier bei Christel Weißenfels und worüber es hier zu berichten gibt, das erzählst du am besten gleich mal selbst.
Ja, hallo zusammen. Wir packen Hilfstransporte für die Ukraine. Das ist ein Projekt geworden, was uns ganz schnell ans Herz gewachsen ist, was wichtig geworden ist. Und wir treffen uns regelmäßig, um ja alle wichtigen Lebensmittel, Hygieneartikel nach Absprache in einen LKW zu packen und nach Polen und von dort aus in die Ukraine zu schicken.
Ja, und ihr seid ein Verein und ihr habt auch einen Namen, richtig?
Ja, wir sind die Freunde für Belarus. Wir machen schon seit über 30 Jahren Kinder-Tschernobyl-Hilfe und Projekte im Land. Da es natürlich seit dem Kriegsbeginn nicht mehr möglich ist, in Belarus zu helfen, heißt die Grenzen sind zu, unsere Möglichkeiten dort sind begrenzt, haben wir ganz kurzfristig entschlossen, wir hatten einen Transport für Belarus gepackt, fertig da stehen. Und dann hieß es, das geht nicht mehr über die Grenze. Und von daher haben wir überlegt, wie können wir sinnvoll mit diesem Transport helfen und haben uns entschlossen, nach Warschau ins belarussische Haus den ersten Transport zu schicken. Das heißt, in dem belarussischen Haus in Warschau leben von vor 2 Jahren geflüchtete Belarussen. Und sie haben sich bereit erklärt, alles, was kommt, mit den ukrainischen Flüchtlingen zu teilen. Das war die Grundidee für den ersten Transport, was auch reibungslos geklappt hat, gut gelaufen ist. Und von daher gingen dann die Überlegungen, wie geht's weiter?
Mhm. Lass uns vielleicht nochmal vorne anfangen, denn ja, sind Nachbarländer, aber trotzdem so die Verbindung Belarus-Ukraine erschließt sich ja gar nicht mal so direkt. Wie ist das ganze Projekt überhaupt entstanden? Das scheint ja dann schon einige Tage her zu sein, dass ihr losgelegt habt.
Ja, es war also direkt Anfang März, dass der erste Transport gegangen ist.
Nee, ich meine noch vorher. Also der Verein Freunde Belarus, der ist ja jetzt nicht erst im Zusammenhang mit dem aktuellen, mit der aktuellen Krise oder dem aktuellen Krieg entstanden, sondern den gab es ja schon vorher, oder?
Ja, also quasi entstanden aus der Kinderhilfe Tschernobyl. Das heißt, in Heimbach-Weiß, wo wir ja herkommen, gab es oder gibt es seit 32 Jahren diese Kinder-Tschernobyl-Hilfe. Heißt, es wurden jedes Jahr bis zu 30 Kinder zur Erholung eingeladen. Und da war das im Jahr 2002, dass eine gute Bekannte gefragt hat, wie sieht's aus? Würdest du mitmachen? Und dann haben wir das überlegt und haben ein erstes Tschernobyl-Kind zu uns genommen. Und so hat sich die ganze Sache langsam entwickelt. Und aus dieser Kinderhilfe Tschernobyl ist dann im Laufe der Zeit auch eine Hilfe vor Ort, also in Belarus, entstanden. Und zwischenzeitlich war ich 15 Mal unten in Belarus. Und also auch da versuchen wir oder haben wir versucht, soweit es möglich war, Behinderteneinrichtungen, Schulen, Kindergärten, bedürftige Familien mit kranken Kindern zu unterstützen. Das ist eigentlich so der Anfang unseres Vereins. Und ja, bis zum Februar ist das auch, ja.
Stand das im Mittelpunkt? Ja. Also praktisch durch das Reaktorunglück damals, das war so die Initialzündung dafür, dass diese Sache entstanden ist. Für junge Hörer muss man das vielleicht nochmal erläutern. Das war in 86, glaube ich,
1986.
Wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Damals halt ein großer Schock. Wer jünger ist, wird vielleicht vor ein paar Jahren Fukushima, ist hier nicht ganz so intensiv wahrgenommen worden, war aber ähnlich tragisch, eben ein großes Reaktorunglück. Und ich weiß eben auch noch, in den letzten Jahren hat man diesbezüglich ja sehr viel auch gelernt, aber so in meiner Empfindung als Kind und als Jugendlicher war im Grunde alles, was hinter Polen lag, war die Sowjetunion. Russland hat man auch synonym verwendet. So, da, wir machen ja gern mal den Amerikanern Vorwürfe, dass sie sich außerhalb ihres Landes nicht so gut auskennen würden. Wenn ich gucke, wie ich damals betrachtet habe, als ein Geografielehrer mir dann in der Mittelstufe mal beigebracht hat, dass das eben nicht einfach nur so ein riesengroßes Land ist, da habe ich auch erstmal große Augen gemacht. Und aber dann der Transfer hier von Belarus jetzt auf die Ukraine, der ist dann praktisch durch die Nachbarschaft dieser Länder entstanden und durch die Not, die euch da bewusst geworden ist.
Genau. In dem Moment, wo der Krieg ausgebrochen ist, war ja relativ klar, dass da Hilfe benötigt wird. Und da die Anlaufstelle jetzt war, dieses belarussische Haus, war einfach so dieser Kontakt, dieser Erstkontakt war geknüpft. Und wir haben auch ganz schnell festgestellt, wie wichtig die Hilfe ist, denn es gab ja zu dem Zeitpunkt extrem viele Flüchtlinge in Polen. Ja. Das heißt also Menschen, die aus der Ukraine nach Polen geflohen sind, und da war der Bedarf extrem hoch an auch an Medikamenten, an Kleidung zu dem Zeitpunkt. Und wir haben das wirklich abgesprochen und haben ganz gezielt gepackt. Das heißt, wir haben nicht alles an Spenden angenommen. Wir haben wirklich gezielt gesucht, zum Beispiel Schlafsäcke, Matratzen, Plümos, Kopfkissen, also so das, was die Männer an der Front auch brauchten, oder die Menschen, die jetzt in Dörfern waren, wo die Häuser zerschossen waren. Dann ging es in dem Zeitpunkt auch noch um warme Kleidung, weil es ja auch nachts sehr abgekühlt ist. Medikamente waren ganz großer Bedarf. Natürlich alles an Lebensmittel, Getränke, Babynahrung wurde gesucht. Und von daher war dieser erste Transport ganz schnell gepackt, geschickt und auch verteilt. Und dann war wirklich die Frage, wie geht's weiter? Machen wir weiter oder sagen wir jetzt, unsere Ursprung unseres Vereins ist nicht mehr durchführbar? Und dann haben wir aber beschlossen, mit so einem harten Kern, wir sind so 12 Leute, die also wirklich kontinuierlich packen, wir möchten gerne weiterhelfen, und haben dann neue Kontakte geknüpft. Mhm. Und dazu haben wir eine polnische Frau, die wir sehr gut kennen, die ehemalige Pflegerin meiner Schwiegermutter. Und sie hat Kontakte hergestellt. Und dann ging es damals nach Wilki in ein Kinderheim. Wir haben dann mit der verantwortlichen Schwester telefoniert. Und da war zum Beispiel ein ganz anderer Bedarf. Da hieß es auf einmal, wir brauchen dringend Schlafanzüge, wir brauchen Sommersachen für die Kinder, wir sind so überfüllt, wir brauchen Pflegeprodukte. Dann war in ihrem Mutterhaus waren ganz viele alte Menschen aufgenommen worden. Da wurden natürlich dann auch für alte Leute auf einmal Kleidung gesucht, was natürlich in einem Kinderheim alles nicht vorhanden war. Und dann haben wir Aufrufe gestartet, und Gott sei Dank haben uns auch viele, viele Leute unterstützt und haben dann den zweiten Hilfstransport gepackt. Mhm. Und dadurch kam es dann wieder so ins Gespräch, und dann sagte die Ulla, die uns unterstützt, bei uns im Ort in Radomsko in Polen sind zwischenzeitlich so viele Flüchtlinge gelandet, wir bräuchten auch dringend Unterstützung. Und dann haben wir auch wieder gesagt, bitte der persönliche Kontakt. Und dann hat sich der Bürgermeister von Radomsko mit uns zusammengeschlossen. Er kam gereist mit einer Begleitung hier nach Nowit, ist 2 Tage geblieben. Wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben überlegt, wie kann dieser Weg einer sinnvollen Hilfe weitergehen.
Ja,
und so ist das entstanden. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Radomsko hat eine Partnerstadt in der Ukraine. Und das heißt, unsere Hilfsmittel gehen zwischenzeitlich nach Polen, werden von der Freiwilligen Feuerwehr und Helfern ausgeladen. Sie werden gelagert. Es wird nachgefragt, wo ist welcher Bedarf in der Ukraine. Dann werden Sprinter gepackt, bis zur ukrainischen Grenze gebracht. Und von da aus wird es dann abgeholt aus der Ukraine in den Dörfern, wo der Bedarf ist. Also von daher sind wir sehr sicher, wir bekommen es auch dokumentiert durch Bilder oder Videos, dass die Sachen auch dahin kommen, wo sie wirklich gebraucht werden.
Das ist ja allein von der Logistik her, also die ganze Historie ist ja erstmal ganz interessant, dass also der Hauptkontakt für die Hilfe nach Belarus über Polen gelaufen ist, Länder, die sich jetzt auch nicht unbedingt komplett grün sind und wahrscheinlich dann auch Geflüchtete aus Belarus, die dann in Polen leben und die dann in der neuen Krisensituation dann auch einen guten Kontakt wieder zu den jetzt Betroffenen herstellen konnten. Und dann, ja, wenn ich mir das gerade so vorstelle, also von hier gehen dann die großen LKWs in die, inzwischen kann man wahrscheinlich von Freundschaft sprechen, in die befreundeten Regionen von Polen. Da wird dann in Sprinter umgepackt und dann als nächstes wieder an die Grenze, wo dann erneut umgepackt wird, also wo die Menschen aus der bedürftigen Region sich die Sachen dann selbst wieder abholen. Ist aber ja, denke ich, jetzt auch, wenn man irgendwie mal mit Logistik zu tun hatte, das ist ja alles nicht ohne, also dass überall auch wirklich das ankommt, was tatsächlich gebraucht wird, weil es ist ja nichts tragischer, wenn ich Babywindeln brauche und dann eine Packung voll mit Pudelmützen bekomme, so dann ist ja niemandem wirklich geholfen. Und das regelt sich aber alles so ein bisschen von alleine. Also bei euch kommt zumindest an, was tatsächlich gebraucht wird. Das wisst ihr.
Ja, das ist uns ganz wichtig. Das haben wir früher schon gemacht. Und dadurch, dass wir ja auch oft vor Ort waren, wenn in Belarus die Hilfstransporte von uns ankamen, ja, heißt, wir haben sie selber mit verteilt, haben wir mal festgestellt, was für eine Logistik dahinter steht und wie wichtig das ist, eine gezielte Hilfe zu machen. Also alle Orte sind überfordert, siehe A, wenn ein Überschwang an Hilfe kommt, ja, was nicht sortiert und nicht einordnbar ist. Also bei uns sind alle Pakete dreisprachig beschriftet. Mhm. Alle Europaletten werden genauso gekennzeichnet. Das heißt, man kann schon beim Abladen sofort zuordnen, was wird wo gebraucht. Ja. Und die Absprache ist extrem wichtig, weil es ist wirklich so, wir brauchen keine Winterkleidung zu schicken, wenn nur Sommer gebraucht wird. Und wir brauchen keine Hygienesachen für Männer zu schicken, wo nur Frauen leben.
Ja. Ja.
Also das ist uns ganz, ganz wichtig, denn Hilfe kann nur sinnvoll sein, wenn sie wirklich zielgerecht verteilt wird.
Ja, und ich glaube tatsächlich, die Voraussetzungen dafür, dass das funktioniert, sind dann am besten, wenn es so kleine Organisationen und kleine Strukturen sind, wie das hier der Fall ist, wo man dann eben auch tatsächlich, ja, das Ganze nicht unter einem Berg verschwindet, der nicht mehr zu beherrschen ist, sondern ja, ihr guckt ja wahrscheinlich eben einfach auch genau hin oder würdet mitbekommen, wenn jetzt, was man ja auch leider zur Genüge kennt von solchen Hilfsangeboten, wenn da irgendwie Schindluder mitgetrieben würde, das würde bei euch ja wieder auffallen und da würdet ihr mit Sicherheit auch dazwischen gehen.
Ja, also das ist etwas, es ist ein extrem hoher Arbeitsaufwand. Es ist natürlich auch ein ganz großer finanzieller Aufwand, muss man auch so sehen. Anfangs war die Spendenbereitschaft relativ groß. Wir haben auch viele Sachspenden bekommen. Das hat rapide nachgelassen. Das muss man so sehen. Und auch die Bereitschaft der Menschen zu spenden lässt nach, was natürlich alles verständlich ist. Aber von daher muss man natürlich doppelt gut überlegen, was macht man mit dem, was man an Möglichkeiten hat, was man finanziell auch leisten kann, welche Firmen kann ich noch ansprechen, wie können wir um Hilfe bitten, andere nochmal mit einbinden, um dann auch wirklich was zu erreichen.
Vielleicht an der Stelle gleich mal, weil ja, wird ja relativ deutlich, dass ihr weiterhin auch auf der Suche nach Unterstützung seid. Wie findet man euch denn? Also weil wir werden es am Ende sicherlich nochmal erwähnen, aber für alle, die vielleicht nicht bis zum Ende weiterhören, an der Stelle jetzt schon mal, also wer sagt, finde ich eine tolle Sache, möchte ich unterstützen, wie tritt der am besten an euch ran?
Also wir sind auf Facebook vertreten unter Freunde für Belarus, Hilfe für die Ukraine, momentan als Untertitel. Und es ist auch so, alle Spendengelder, die momentan kommen, werden ausschließlich für die Hilfstransporte in der Ukraine verwendet. Das ist ganz klar. Und wir sind auch im Internet nicht immer so, wie soll ich mal sagen, zeitnah vertreten. Trotz allem kann man sich da auch unsere Projekte angucken. Und wir haben das große Glück, dass wir im Moment in Flagranti, eine Theatergruppe bei uns aus Heimbach-Weiß, die im September spielen, sammeln Spenden für uns. Und es gibt ein Benefizkonzert von den Musikern aus dieser Gruppe, die einen ganzen Abend wirklich der Eintritt und alle Gelder dann zur Verfügung stellen für den nächsten Hilfstransport.
Ja. Da vielleicht mal so insgesamt, also das, ich will versuchen, es den Zuhörern ein bisschen zu schildern. Also in einem alten Amtsgebäude hier in Neuwied, da arbeiten regelmäßig an jedem Montag ein gutes Dutzend Menschen daran, die Hilfsgüter zu sortieren, einzuordnen. Und das ist also ja ganz verblüffende Atmosphäre. So, man spürt noch so die alten Amtsgebäude, die Flure und die Linoleumböden. Und da steht alles voll. Auch das irgendwie ganz schön, wenn man gerade vielleicht in diesen heutigen Zeiten, wo sich so viel verändert und alle Dinge, die man zu kennen glaubt, plötzlich nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Da ist es ganz schön, wenn Hilfsgüter weiterhin in den alten Bananenkartons verpackt werden. Die haben sich vielleicht vom Design verändert, aber von der Größe her ist das alles geblieben, wie es mal war. Ja, also hier arbeitet ihr und aber vielleicht schilderst du mal, also was ich hier heute gesehen habe, hat mich allein von der Menge her schon beeindruckt und du hast darüber gesprochen, wie groß die LKWs auch sind, die dann da Richtung Polen losfahren. Wie schafft ihr es denn? Oder wo kommen all diese Dinge her? Also sind das hauptsächlich Sachspenden oder sind das Geldspenden, die aus denen ihr dann das kauft, von dem ihr wisst, dass es gebraucht wird? Wie funktioniert sowas?
Also es ist wirklich so, von den Geldspenden, die wir bekommen, kaufen wir ganz gezielt Lebensmittel, Hygieneprodukte, einfach das, was der Bedarf ist. Und was wir gespendet bekommen, teilen wir auf und sehen. Also zum Beispiel haben wir momentan, dass wir gerade 6 € Paletten Pampers bekommen haben von Lions Club in Dieblich. Sie unterstützen uns von Anfang an und da teilen wir dann auch auf. 3 € Paletten gehen jetzt mit dem nächsten Transport. Die nächsten 3 bleiben auf dem Lager stehen. Wir haben ein ganz großes Glück und das ist, dass wir in Bendorf bei der Spedition Matti zwischenlagern dürfen. Das heißt, fast jeden Montag bekommen wir von hier von Neuwied, von einer Firma, einen kleinen LKW geliehen für morgens und dann packen wir immer so 3-4 € Paletten, die wir die Woche vorher hier gepackt haben, drauf und bringen das doch zum Lager, bis wir 29 Paletten zusammen haben. 29 € Paletten sind so ungefähr 800 Bananenkartons. Das ist ein 40-Tonner, wo wir dann hinten noch, wie Platz ist, zum Beispiel Rollatoren, Rollstühle, Gehhilfen, Toilettenstühle, solche Sachen mit drauf packen und dann gehen sie Richtung Polen. Aber ohne diese Möglichkeit der Zwischenlagerung könnten wir das logistisch überhaupt nicht schaffen. Mhm. Also da muss man wirklich sagen, das hat sich bei der zweiten, bei dem zweiten LKW so ergeben. Der Herr Schwarz hatte uns angeschrieben, dass der Lions Club uns helfen will. Er ist Mitglied dabei und hat uns dann angeboten, dass wir uns mal treffen. Und ja, und dabei kam unsere Problematik der Größe des Transports zur Rede und dann war direkt das Angebot da und wir dürfen seitdem, also seit fast einem halben Jahr, bei dieser Spedition alles einlagern, bekommen jede Unterstützung, die wir brauchen. Der Mitarbeiter hilft, mit dem Gabelstapler nachher den LKW zu verladen. Also das ist für uns von unschätzbarem Wert.
Ja, das ist toll, denn ja, also so wie ich mitbekommen habe, die Logistikbranche mittlerweile aufgestellt ist, da wird ja auch mit jedem Quadratmeter disponiert und gearbeitet und da ist es dann schon tatsächlich ein echtes Entgegenkommen, wenn jemand da diesen Platz zur Verfügung stellt. Vielleicht mal so rumgefragt, bei all den, also du hast jetzt schon sehr viele Dinge angesprochen, die gebraucht werden und ja, wenn man sich nur mal kurz vor Augen führt, was der Alltag in normalen Zeiten alles so mit sich bringt und was man so alles braucht, und das ist sicherlich in solchen Ausnahmezeiten in der Kriegssituation nochmal ganz anders. Gibt es denn irgendwelche jetzt bezogen auf Sachspenden, weil ich kann mir vorstellen, auch das ist ja leider Realität, dass manchmal Leute sagen, ach, ich das jetzt aufwendig entsorge, dann spende ich es mal lieber, dann bin ich's los. Und das ist ja wahrscheinlich nicht das, was ihr euch wünscht, weil es dann ja auch wieder viel Arbeit macht, auszusortieren, das Brauchbare vom Nichtbrauchbaren zu trennen und so weiter. Gibt es denn irgendwelche Dinge, wo du sagst, da ist ein besonders großer Bedarf oder das ist etwas, wo jeder vielleicht bei sich zu Hause auch nochmal gucken kann, wo er entsprechende Sachen finden kann, die dann hier und später dann in der Ukraine mit offenen Armen genommen werden?
Ja, also ganz wichtig sind Schlafsäcke. Mhm. Das ist etwas, was wirklich nicht nur an der Front gebraucht wird, aber unsere Pakete gehen halt auch zur Front, sondern auch in diesen ganzen Orten, wo die Häuser zerstört sind, wo die Leute vielleicht noch in ein, zwei Räumen oder in Kellerräumen leben. Es wird jetzt schon abends kühl. Wir merken es hier. In der Ukraine wird es noch viel kälter. Mhm. Also Schlafsäcke, dann Decken, warme Decken, bitte sauber. Das ist auch wichtig. Oftmals bekommen wir Sachen, die wir dann wirklich auch noch alle waschen. Das ist natürlich nicht so günstig. Plümus, Kopfkissen, Bettwäsche. Das ist so ein allgemeiner Bedarf, der da ist. Dann fangen wir jetzt auch an mit Herbstkleidung. Also auch mal so ein bisschen wärmere Jacken. Man muss aufpassen, wir brauchen keine Unmengen Kleidung, weil es einfach auch nicht gelagert werden kann. Aber so in jedem LKW so 2-3 Euro Paletten Kleidung schicken wir mit. Dann ist es ganz, ganz wichtig, einfach zu sehen, dass Schuhe, die gebraucht werden, dass das auch sauber ist. Mhm. Ja, es ist keine große Hilfe, wenn man uns Sachen bringt, die wir dann alle nochmal bearbeiten und behandeln müssen. Also das ist echt schwierig. Mhm. Alles andere können wir eigentlich brauchen. Ja.
Und dann ja eine Sache, die halt stets hilfreich ist, zumindest seit einigen tausend Jahren, ist das Geld, oder?
Das Wichtigste. Mit dem Geld können wir wirklich, wir haben einen Großhandel und dann müssen wir auch sagen, wir haben da schon viele Sachen geholt und sie kommen uns immer noch mal finanziell entgegen. Das ist eine ganz, ganz große Hilfe auch. Und wir dürfen Gott sei Dank zwischenzeitlich auch in einigen Geschäften von den Angeboten in größeren Stückzahlen kaufen. Das war anfangs nicht immer so. Wir sind viel angefeindet worden, wenn wir große Wagen vollgeladen haben. Wir haben mit Verantwortlichen gesprochen, wir haben unsere Situation erklärt. Aber es ist natürlich, wenn irgendwo eine gute Suppe im Angebot ist, und wir wissen, an der Front werden die Suppen gebraucht. Das ist eine schnelle, gute Mahlzeit. Mhm. Dann brauchen wir halt mal 500, 800 Dosen. Und Gott sei Dank sind alle unsere Mitstreiter bereit, mit einkaufen zu gehen. Das heißt, wir gehen nicht speziell in ein Geschäft und kaufen das leer, sondern wir teilen uns auf verschiedene Orte, auf verschiedene Märkte. Also das ist so unsere Wochenaufgabe. Ah, ja. Man sieht, da hinten liegen die ganzen Zettel. Die interessanten und wichtigen Angebote sind rausgesucht und jeder, der heute rausgeht, bekommt seinen Zettel. Bitte so viel wie möglich mit Absprache der Geschäftsführer davon kaufen. Ah, ja. Und das ist ja eigentlich ganz wichtig. Sie haben ja auch eben du hast ja auch eben unser Lager gesehen. Ja. Also jetzt momentan stehen wirklich 300 Pakete Nudeln da, weil sie letzte Woche im Angebot waren. Aber das ist natürlich ein schnelles und sättigendes Essen.
Klar. Und das heißt, die werden dann wieder entsprechend aufgeteilt, so dass es praktisch bunte Pakete gibt, in denen von allen möglichen Dingen etwas drin ist, so dass ja dann es eben nicht zu einem Überangebot kommt und an die eine Stelle nur Nudeln kommen und an die andere nur Suppen, sondern alles möglichst überall aufgeteilt.
Wir packen zweierlei Arten von Lebensmittelpaketen. Einmal, das nennt sich Rationen, die sind für an die Front. Das heißt, die bekommen die Soldaten. Dort ist drin haltbares Brot, Wurst, Fisch, also alles, was man schnell essen kann. Knäckebrot, Zwieback, auch Süßigkeiten ist wichtig, Müsliriegel, Milch, Haferflocken, solche Sachen. Also alles das, was sie zu einem schnellen Essen machen. Fertiggerichte wie Spaghetti fertig oder hier so Nudeltüten, Reistüten. Mhm. Also ein schnelles Essen, leicht gemacht. Und dann packen wir Familienpakete. Da ist dann natürlich Salz, Mehl, Zucker, auch für die Kinder Tee. Tee ist immer in beiden drin. Nesquik, Teegranulat, Das schicken wir alles mit. Es ist so vielseitig.
Also unterm Strich dann so ein bisschen wie das, was man aus den alten Geschichten noch als Care-Paket kennt.
Genau.
Also so eine ja. Ne bunte Mischung. Und vielleicht mal eine ganz andere Frage an jemanden, weil ich gehe davon aus, dass du dich auch intensiv mit dem ganzen Konflikt beschäftigst und auch da durch die ein oder andere Rückmeldung sieht ja durchaus auch direkte Kontakte in die Ukraine, vielleicht ein Gespür für hast, weil so ich beobachte es bei mir selbst und auch bei vielen anderen, damals, es ist ja über ein halbes Jahr inzwischen her, es war ein ungeheurer Schock, obwohl man es zumindest hätte ahnen können. Also es war ja nicht so, dass es da nicht entsprechende Ankündigungen gegeben hat. Und trotzdem war es ja ein unglaublicher Schock. Also selbst wenn man sagte, das ist eine Möglichkeit, dass das passiert. Aber als es dann da wirklich losging, da war allerdings auch die Erwartung, dass da jetzt ein kurzfristiger Ausnahmezustand entstanden ist. Ich glaube, die meisten haben einfach so vom Empfinden her vermutet, wenn dieses gewaltige Russland über dieses vergleichbar kleine Land herfällt, das kann nicht lange gehen, das wäre zwar schrecklich, aber vermutlich ist es nach wenigen Tagen vorbei. Und jetzt ist ja eine völlig andere Situation eingetreten. Es ist jetzt zu einem Dauerzustand geworden, es ist auch in der Wahrnehmung eine gewisse Ermüdung da. Das ist angedeutet, die Spendenbereitschaft sinkt auch schon, weil ja, der Mensch ist ein Gewöhnungstier und wenn dann ein neuer Zustand mal so ist, wie er ist, dann schaut man auch nicht mehr so genau hin. Aber was ist denn dein persönliches Gefühl, dein Empfinden? Was glaubst du, wie geht das weiter? Wird dieser Zustand, den wir jetzt im Moment erleben, sich noch über Jahre hinziehen? Ist das diese Zermürbung, wird die immer so weitergehen oder... Haben ja jetzt auch in einem halben Jahr praktisch keine nennenswerten Gespräche stattgefunden, zumindest kaum welche, die zu irgendetwas geführt hätten. Ja, einfach so mal frei heraus, was ist dein Empfinden, was glaubst du, wie es weitergeht?
Ich denke schon, dass das ein ganz zähes Ringen wird und dass die Ukraine nicht aufgeben wird. Sie werden um ihr Land kämpfen. Also Ukrainer, die wir zwischenzeitlich auch über unsere Aktionen kennengelernt haben. Eine junge Ukrainerin mit ihrem Sohn und ihrem Vater lebt zwischenzeitlich bei uns auch schon lange. Und man hört immer wieder, das ist Heimat und um diese Heimat kämpfen wir. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich denke, es ist ganz wichtig, uns wird es doch nicht anders gehen.
Ja.
Ja, und ich finde auch, sie haben das Recht, um ihre Heimat zu kämpfen. Und ich glaube, keine von beiden Seiten wird nachgeben. Aber selbst wenn die Ukraine nachgeben würde, der Kampf wäre ja nicht beendet.
Ja.
Es ist ja einfach nur, man kann ja nicht sein ganzes Leben aufgeben. Man kann nicht seine Heimat aufgeben. Und ich finde... In meinen Augen hat Putin nicht das Recht, diese Ansprüche zu stellen und diese Menschenopfer zu fordern. Und wenn ich sehe, inwieweit ja auch jetzt zum Beispiel Belarus da schon mit involviert ist, dann sehe ich, wie Menschen leiden. Und ja, es ist furchtbar, aber ich glaube nicht, dass dieser Krieg schnell beendet ist.
Und das bedeutet eben umso mehr dranbleiben und umso mehr eben auch Aktionen wie die ihr durchführt, zu unterstützen. Und denn ja, um dort auch überhaupt die Möglichkeit zu schaffen. Und ich finde ja gerade, das ist ein Thema, was vielleicht jetzt für hier zu groß ist, was sich im Lokalen auch nicht umsetzen lässt. Also wie und in welcher Form Unterstützung mit Waffen stattfinden soll. Ich glaube, das ist zu komplex. Da muss man tatsächlich so tragisch sich das anhört. Aber das hat, glaube ich, auch viel mit dem Kriegshandwerk zu tun, von dem man als Laie einfach ja froh sein kann, nichts verstehen zu müssen. Aber das, was ihr hier tut, das sorgt ja noch für ganz anderes. Also das ist einerseits die moralische Unterstützung, das ist die Unterstützung zum Leben, aber das schafft ja auch eine Verbindung. Und habe ich das richtig verstanden? Da gibt es auch wirklich persönliche Kontakte, die jetzt nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Gruppe entstanden sind und wo man, ja, wo es dann ein Band über diese, sind so 1500 Kilometer oder so, ja, ungefähr, entstanden ist, ja?
Ja, und das ist gut so und das ist auch ganz wichtig. Das ist auch für uns wichtig zu sehen. Da gibt es Menschen, die mit uns zusammenarbeiten. Nur dadurch können wir das leisten. Alleine wären wir ja gar nicht in der Lage. Das muss man so sehen. Aber mit der Unterstützung aller oder vieler geht das. Und ich finde die moralische Unterstützung in so einer Situation, finde ich persönlich ganz wichtig. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir daran glauben, dass die Ukraine wirklich auch etwas erreichen kann und dass sie diesen Krieg gewinnen können. Und ich glaube, auch das ist wichtig, den Menschen zu zeigen, wir helfen euch, auch Kraft zu behalten. Denn das muss man auch so sehen. Wenn ich kein Essen mehr habe, wenn ich nichts mehr zum Leben habe, dann kann ich auch nicht mehr kämpfen. Aber wenn ich merke, da kommt Unterstützung von unserer Seite aus, von Polen, also dieses Miteinander zu stützen und zu unterstützen, finde ich ganz wichtig.
Und ich vermute mal stark, also du hattest davon gesprochen, also ich habe es ja gerade gesehen, also so, ich habe gesagt, so etwa ein Dutzend Leute sind jetzt hier. Wie viel seid ihr insgesamt im Verein?
Also Mitglieder haben wir, glaube ich, 86, relativ wenig, aber trotz immer ein starker Verein in der Tschernobyl-Hilfe. Also wir haben schon viele Kinder im Laufe der Jahre nach Deutschland geholt zur Erholung. Und auch da bestehen nach wie vor enge Kontakte, gute Kontakte. Und auch von Seiten, von denen ihrer Seite aus, werden momentan Unterstützung in die Ukraine, Unterstützungen für die Ukraine gemacht, was wir ganz wichtig finden. Also ich habe gestern noch fast 3/4 Stunde mit einer Mitarbeiterin der Stiftung aus Minsk telefoniert. Auch dann ist natürlich dieser Krieg ein Thema bei uns und wir finden es auch wichtig, diese Kontakte nicht zu verlieren und den Menschen aber auch zu erklären, warum wir im Moment nicht in der Lage sind, ihnen zu helfen, was nach wie vor sehr, sehr wichtig wäre. Es gibt viele kranke Menschen, Kinder, denen wir über Jahre geholfen haben, Behinderteneinrichtungen, die natürlich die Unterstützung und wenn es nur, sag ich mal, Bastelmaterial, Stoffe, solche Sachen sind, wo behinderte Menschen dann auch gut beschäftigt waren, sinnvoll beschäftigt waren. Das fehlt an allen Ecken und Kanten. Ja, und wir hoffen, dass es dann vielleicht irgendwann auch da wieder weitergehen kann.
Ja, also das ist dann auch weiterhin auf der Agenda, aber ja, selbst wenn das, was du vorhin befürchtet hast, nicht eintreten sollte und es zu einer baldigen Beendigung dieses Krieges kommen sollte, dann gibt's ja auch da noch genug Aufbau zu leisten, weil es ist ja schon wirklich erschreckend und entsetzlich, was da alles zerstört wurde. Und das ist mit etwas vom Verblüffendsten daran, dass so etwas heute eben noch geschieht. Also so, das, wenn man jetzt ganz tolerant und großzügig sein will, dann kann man nur sagen, naja, also, dass jemand mit geopolitischen Machtansprüchen und so, dass es in seiner Welt ganz okay ist, dem Nachbarn was abzuluxen, ja, es ist nicht mein Empfinden, aber das ist ja noch halbwegs rational nachvollziehbar. Aber zu sagen, ich stecke den ganzen Kram an und haus in Schutt und Asche, da fehlt dann wirklich jegliches Verständnis oder da gibt es keine Argumente für. Das ist eigentlich völlig, völlig absurd.
Also wir sehen, wir bekommen ja viele, viele Videofilme, wir bekommen Bilder von den Transporten, wie sie weitergeleitet werden. Die Fahrer machen wirklich Videos, wo sie durch diese zerschossenen, zerbombten Orte fahren. Wir sehen die Wege, wo rechts und links die Minen auf den Feldern sind. Das ist schon erschreckend und das zeigt einem auch ganz klar, diese Infrastruktur ist dermaßen zerstört, das kann nicht innerhalb kürzester Zeit wieder aufgebaut sein. Die Menschen werden in den nächsten Jahrzehnten kein normales Leben mehr führen können. Man muss einfach mal sehen, in diesem ganzen Kriegsgebiet gibt es nichts mehr. Also die Menschen leben in Kellern. Wir haben mitbekommen, dass ein Hilfstransport von Polen geschickt wurde. Da war ein Weihbischof mit dem Auto unterwegs, weil es gerade in der Osterwoche war und er wollte unterstützen und helfen, hat unsere Produkte mit in die Ukraine reingebracht. Und dann wurden sie von Menschen darauf aufmerksam gemacht. Da war ein Haus, da war die ganze Vorderfront zerschossen und da drin lebten noch 3 alte Frauen, die einfach nicht mehr da rauskamen. Und die haben dann die Miliz geholt und zusammen hat man die Frauen dann da rausgeholt und sie haben sie mitgenommen nach Polen, um sie dort irgendwo sicher unterzubringen. Und diese Situationen, die gibt es ja ständig vor Ort. Und die Menschen werden ja in diesen Häusern nie mehr leben können. Und wenn wir das sehen, die junge Frau, die bei uns lebt, sie hat in Mariupol gelebt, sie hat uns Bilder gezeigt, direkt von Anfang an. Alles war zerschossen, wo sie einkaufen ging, wo ihr Sohn in der Schule war, wo sie sonst gespielt haben. Also Achom hat uns dann auch wirklich nach einer Zeit, wie er so ein bisschen einfach darüber sprechen konnte, erklärt, dass nichts mehr davon da ist, was er einmal gekannt hat, womit er einmal gelebt hat. Ne? Hm. Auch der Häuserblock, in dem sie gelebt haben. Und dann für ein Kind, was für ein Schock, mit seiner Mutter allein zu fliehen. Und der Vater bleibt zu Hause und ist im Krieg. Hm. Also ich denke, die Menschen sind auch so traumatisiert, dass das so leicht einfach alles nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist.
Hm. Ist jetzt ein komischer Übergang, aber ganz daneben ist er auch nicht. Denn es gibt eine Standardfrage, die ich hier immer stelle. Und ja, vielleicht kann man sich da auch, und gerade die Leute, die diesen Podcast schon oft öfter zugehört haben, die kennen ja noch die ein oder andere Antwort auf diese Frage. Und auch da muss man sich einfach mal vor Augen führen, wie wäre es, wenn es all diese Orte so nicht mehr geben würde, wenn sie zerstört würden. Denn die nächste Frage ist die, die halt jeder Gast bei Jedern Ferscht gestellt bekommt. Was ist denn hier in Neuwied und Umgebung, also Heimbach zählt selbstverständlich dazu, auch sonst fasse ich die Grenzen da nicht so ganz eng. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort? Wo bist du hier am liebsten?
Oh, schwer zu beantworten. Ich finde unseren Zoo extrem schön und sehenswert für all unsere Enkelkinder. Das finde ich echt so etwas, wo man wirklich glücklich sein kann, dass das so nah bei einem ist und dass man das so oft erleben kann mit so einer Dauerkarte. Ja, Rommersdorf ist natürlich ein Mahnmal oder ein Ort, wo vieles geschieht. Wir haben oft auf den Weihnachtsmärkten ausgestellt, verkauft. Wir gehen gerne in Rommersdorf ins Theater. Also auch das ist etwas, was, finde ich, hier an Neuwied ja extrem schön ist.
Und da dann vielleicht doch auch gleich wieder der nächste Bogen zu dem, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Rommersdorf ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass solche Zerstörungen eben auch nicht nur zur Verzweiflung taugen, sondern dass man aus etwas, was weitgehend zerstört ist, doch mit der nötigen Geduld und dem Einsatz doch auch wieder was Gutes schaffen kann. Denn wir kennen es sicherlich noch in einem anderen Zustand als der sich da heute präsentiert, der doch, ja, wo es kein Wunder ist, dass das ein regelmäßig genannter Ort ist hier von den Leuten aus der Gegend. Das ist einfach wunderschön.
Ja, und ja. Da sieht man, wie wichtig Ehrenamt ist.
Ja, und das ist das, was ihr ja hier eben auch tut. Und ich glaube, es ist durch weniges zu ersetzen. Und das war eine Sache, die ich vorhin noch angesprochen haben wollte. Ich kann mir vorstellen, dass diese Art zusammenzuarbeiten und an so einem Projekt zu arbeiten, wo man halt auch die Resultate wahrnehmen kann und irgendwo sicherlich zurückgespiegelt bekommt, was man bewirkt hat, dass das in so einem Verein bestimmt auch ordentlich zusammenschweißt und eine andere Verbindung schafft, als wenn man jetzt nur zusammen kegeln gehen würde oder so.
Ist eine ganz andere Art der Verbindung. Wir stellen das immer wieder fest. Also Anfang war es ja schon bedrückend zu denken, wofür machst du das? Wie leiden die Menschen? Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben extrem viel Spaß zusammen. Wir lachen oft. Es ist eine ganz lockere Atmosphäre geworden im Laufe der Zeit, weil wir einfach gemerkt haben, man kann viel besser zusammenarbeiten, wenn man Spaß miteinander hat, wenn man gut miteinander umgehen kann. Und wir haben ein extrem gutes Miteinander. Heißt, jeder hat seine spezielle Aufgabe und die anderen respektieren das. Und Von daher finde ich das echt bewundernswert. Ich bin immer wieder erstaunt, dass alle da sind, dass sich entschuldigt wird. Oh, nächste Woche bin ich in Urlaub. Ja, natürlich, klar, gar kein Thema. Aber das ist wichtig. Und ich glaube, auch nur so kannst du zusammenarbeiten. Also es gibt kein, warum machen wir das? Es wird nicht hinterfragt. Wir setzen uns immer hier an diesem Tisch, mittags eine Stunde zusammen. Wir essen zusammen, wir reden zusammen, wir überlegen zusammen und beschließen dann auch, wie geht's weiter, machen wir weiter, wie kriegen wir es finanziert, was ist am wichtigsten. Und ich finde dieses Miteinander, das ist eine ganz tolle Gemeinschaft, die wir haben.
Tja. Schafft für mich die Möglichkeit zur nächsten tollen Überleitung, denn für mich ist das Miteinander mit Peter Dümmler immer extrem wichtig, der dafür sorgt, dass diese Aufnahmen, die ich mache, dann auch entsprechend gut klingen. Und von daher wie immer auch die Aufforderung, wer selbst mal irgendetwas aufzuzeichnen, zu mischen oder sonst im Tonbereich zu bearbeiten hat. Peter Dümmler in Heddesdorf mit Merlin Sound ist die erste Adresse dafür. Vielen Dank an Peter. Und jetzt muss ich langsam gucken, dass ich ihn dann demnächst auch mal vors Mikrofon gezerrt bekomme, weil irgendwann habe ich, glaube ich, mal die Zusage gemacht, vor Folge 50 muss er dran sein. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, auch wenn heute Neuwied, das ja doch so ein bisschen der Mittelpunkt dieses Podcasts sein soll, nur am Rande vorgekommen ist. Aber ja, ihr agiert ja in Neuwied und von hier aus. Und jetzt vielleicht nochmal, wer vorhin nicht aufgepasst oder aufgeschrieben hat, wer jetzt das Gefühl hat, diese Sache ist so gut, dass sie unterstützt werden muss. Der findet euch zum einen bei Facebook, hattest du gesagt?
Ja.
Mit welchem Stichwort?
Freunde für Belarus, Hilfe für die Ukraine.
Okay, also einfach danach suchen und entsprechend, wenn ich diese Worte bei Google eingebe, dann komme ich auch auf die Webseite, von der du sagtest, dass sie vielleicht nicht immer ganz so aktuell ist, aber da seid ihr in guter Gesellschaft. Meine wird nämlich im Moment auch nicht gepflegt und bei vielen anderen, ja, das ist auch ein bisschen so eine Veränderung, dass irgendwann kam mal der Punkt, wo man sagte, also ohne Webseite kann man überhaupt nichts machen und jetzt langsam scheint der Punkt einzutreten, wo es nicht mehr zwingend wichtig ist, weil die Kommunikation sich schon wieder ein bisschen verlagert hat. Was gibt es sonst noch für Kontaktmöglichkeiten?
Anrufen, sich melden, jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Wir geben gerne Auskunft. Wir freuen uns, wenn jemand einfach uns auch mal besuchen kommt, wer sich für unsere Arbeit interessiert. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr offen für Gespräche. Wir freuen uns, wenn jemand auf uns zukommt.
Ja, und tatkräftig mithelfen?
Ist schwierig. Räumlichkeitsmäßig, platzmäßig. Also wir hätten das gerne. Wir haben auch viele, viele Angebote, nette Angebote, die wir gerne annehmen würden. Aber leider ist das logistisch nicht möglich. Also wenn man hier montags morgens reinkommt, steht alles wirklich zu. Und wir arbeiten uns bis mittags so durch, dass wir das immer wieder geregelt kriegen. Aber mit mehr Personen, das geht nicht.
Okay, das heißt aber andererseits, wenn jetzt jemand Räume zur Verfügung stellen könnte, die großzügig genutzt werden können. An Infrastruktur braucht es wahrscheinlich gar nicht so irrsinnig viel. Wichtig wäre, dass man sie gut anfahren kann, weil ja eben viel Umschlag dann auch stattfindet. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich, ja, ein bisschen Strom, ein bisschen Wasser wäre nicht schlecht, aber viel mehr braucht es wahrscheinlich auch gar nicht.
Also möglichst ohne Treppen, weil natürlich viel, viel Ware rein und raus geht. Hier machen wir wirklich über Holzbretter, übers Fenster zum Teil. Also das wäre ideal und natürlich klar, je größer wir sind, desto einfacher lässt sich logistisch alles machen, desto mehr Leute könnten helfen, wäre natürlich schon für uns vom Körperlichen her auch eine Erleichterung. Und natürlich ist ganz wichtig, wir können nicht viel zahlen. Es wäre natürlich so eine Umlage für Strom, Wasser, ganz klar. Aber alles andere ist natürlich, jeder Cent wird für die Hilfe gebraucht und das ist einfach auch wichtig dabei.
Klar, aber da denke ich mal, ja, jemand, der sich davon angesprochen fühlt, bei dem dürfte hoffentlich das Geld nicht ganz im Vordergrund stehen. Und ja, das, was ihr hier macht, zeigt ja eben auch, ja, das Glück liegt nicht unbedingt dort, wo das Geld liegt. Vielen, vielen Dank, Christel, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt musst du wahrscheinlich dann noch ordentlich aufholen beim Packen, um die verlorene Stunde wieder reinzuholen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen kann, dass das, was ihr hier tut an toller Arbeit, dass das weitergehen kann und dass ihr entsprechend viel Unterstützung bekommt und dass noch, tja, also eigentlich darf man sich ja nicht wünschen, dass noch viele, viele Transporte dorthin gehen. Besser wäre ja, wenn es nicht mehr nötig wäre. Aber ja, selbst wenn wie durch ein Wunder dieser Konflikt beendet werden sollte, dann ist immer noch viel zu tun. Und ja, Belarus gibt's ja auch noch, da ist auch noch genug zu tun. Also die Arbeit geht euch ganz bestimmt nicht aus.
Nein, das hoffen wir auch, dass wir weiterhelfen können. Das machen wir gerne, das machen wir mit Freude. Natürlich ist der Anlass traurig, aber andererseits ist es auch wirklich so, wir sind da, wo Hilfe gebraucht wird und das ist uns wichtig. Und wenn wir unterstützt werden könnten, wäre das für uns wirklich von unschätzbarem Wert. Also es muss nicht jeder denken, er muss große Summen spenden. Auch viele, viele kleine helfen wirklich weiter und es würde, ja, einfach es möglich machen, den Menschen zum Beispiel, wir träumen davon, einen wunderschönen Weihnachtstransport zu machen. Also so ein 40-Tonner geht auf und es wäre Weihnachten pur. Das ist unser Ziel, das noch zu erreichen.
Tja, lange ist es nicht mehr bis hin. Von daher, ich drücke die Daumen und hoffe tatsächlich hier mit dem Neuwied-Podcast, ihr dann färscht, ein bisschen was dazu bei. Tragen zu können. Und das war's dann auch mit dieser Episode. Vielen Dank für das Gespräch und tschüss, Sörte Klaasen-Freiner.
Wir kennen keine Ärger, wo wären wir um den Kopf? Bei uns gehen aus der Letzte, bei uns gehen aus der Erste, auf der Dünnste oder der Fetzte, bei uns ist jeder Fetzte.